dieses dem Erfolg immer hinterher zu rennen, weil es am Ende etwas nicht zu fassendes ist. Das hat mich Jahre, Jahrzehnte lang getrieben, zumal mein Vater sehr früh verstorben ist und ich dachte, ich muss da immer noch irgendwas beweisen. Und das habe ich wirklich auch dir zu verdanken, dass das ruhiger ist. Früher hätte ich mich immer mit anderen Männern verglichen. Ich müsste dann der Lauteste, der witzigste, der Schlauste irgendwie was sein, was natürlich zum Teil auch dir gelegentlich todpeinlich war. Ja. Was ich heute verstehe, ich fand mich damals total cool.
Ja, ich weiß, ich weiß.
Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung. Herzlich willkommen zur Familienpackung am Küchentisch. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist und Klugscheißer. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Frau Suse Schumacher, Psychologin und Mensch.
Positive Psychologin.
Und wir sind zwei von dreien. Der dritte, das ist unser gemeinsamer Sohn Paul, aber der arbeitet noch als Garten- und Landschaftsbauer. Den hört ihr am Montag wieder in Familienpackung aktuell. Wir reden immer zum Wochenende hin über ein Thema, das uns gerade besonders bewegt oder interessiert. Heute habe ich mir das Thema Erfolg ausgesucht. Wir definieren Erfolg als Sieg der Fußball-Europameisterschaft oder wenn wir im Lotto gewinnen oder wenn wir Karriere machen oder Bestseller schreiben. Du als Psychologin, was ist Erfolg? Was bedeutet das? Wie definiere ich das?
Also es kommt ja immer darauf an, wie man guckt. Und grundsätzlich ist Erfolg erstmal etwas oder Erfolgserwartung etwas, was in der Motivations- und auch Lernpsychologie ein großes Thema ist. Nämlich, weil man dort erforscht, es muss einen bestimmten Verstärker geben. Also ein Verstärker kann zum Beispiel die Aussicht auf Belohnung sein, dass ich motiviert bin, erfolgreich zu sein. Also sprich, meinetwegen, ich brauche eine oder ich schreibe eine Klausur und ich möchte gerne eine Eins schreiben.
Mhm. Ja? Das ist Erfolgserwartung.
Das ist dann Erfolgserwartung, genau. Und diese Möglichkeit des Erfolgs, was ja am Ende auch sich im Gehirn tatsächlich zeigt, im Belohnungssystem, diese Erwartung motiviert mich überhaupt, mich hinzusetzen und entsprechend zu lernen.
Wobei die Definition von Erfolg, das ist mir beim drüber nachdenken so aufgefallen, ist ja eine sehr individuelle Sache. Mhm. Also du kannst sagen, ich will die Klausur mit einer Eins beenden. Mhm. Jemand wie ich früher in der Schule, ich sag mal in Mathe, für mich war eine 4- schon Erfolg, weil alles, was besser als eine 5 war. Mhm. Das heißt, ich definiere doch meinen Erfolg oder auch meine Erfolgserwartung erstmal selbst.
Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Meistens sind es ja die Eltern, die eine Erwartung setzen und Kinder, die diese Erwartung dann erfüllen wollen, um den Eltern zu gefallen. Oder vielleicht sogar müssen, weil es eben sonst eine Bestrafung vielleicht gibt oder so, ne? Also das eine ist sicherlich das, wie bin ich selber intrinsisch motiviert, einen Erfolg zu haben. Die andere Sache ist aber auch die, was werden für Erwartungen an mich herangetragen.
Ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel an unseren großen Sohn, der ja im Leistungssport Handball gespielt hat bis zu seinem 18. Lebensjahr, dass es da Eltern gab. Ich war ja auch öfter mal dabei und du auch, wenn er ein Spiel hatte, dass es Eltern gab, die so ihr ganzes Leben, also eine riesengroße Erwartung an dieses Kind hängten.
Die sind extra umgezogen, zum Beispiel irgendwo aus der Provinz nach Berlin, damit die Kinderjugend-Bundesliga spielen konnten.
Genau.
Das heißt, der arme Knirps hat die Erwartungen der ganzen Familie auf seinen jugendlichen Schultern.
Ja, genau. Und dann ist es eben nicht mehr nur deine Erwartung von Erfolg, die spielt dann natürlich auch mit rein, aber dann ist es eben auch, ja, wie sagt man, so eine Erwartungshaltung deiner Eltern. Und das kann dann eben auch zu Misserfolg führen.
Mir fällt Niklas Füllkrug dazu ein, weil der ja der klassische Joker ist. Der wird irgendwann in der zweiten Halbzeit eingewechselt und dann erwarten alle, die ganze Nation und wahrscheinlich inzwischen halb Europa, dass der dann in den letzten 20 Minuten auch ein Tor macht.
Ja.
Das ist eine so unfassbare Erfolgserwartung, weil wenn er keins macht, dann sagt er niemand, ja egal, hat's versucht oder so, sondern kommt eher so, oh, war enttäuschend oder hat nicht geliefert oder so Zeug. Ja, ne?
Also in der Psychologie oder beziehungsweise von Herrn Atkinson gibt es so eine Theorie der Leistungsmotivation und da hängt das eben auch an der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist unter anderem ein Faktor, um einen Erfolg zu erzielen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich auch erfolgreich bin? Und wenn du jetzt mal, ich würde den Faktor Glück im Sinne von, da stimmt gerade das Wetter, stimmt, habe ich übrigens hier bei unserer EM schon ein paar Mal gedacht.
Ja.
Für uns, für die deutsche Mannschaft ist das super Wetter, weil die kennen das so, ja. So
ja.
Vielleicht für eine andere Mannschaft, die mehr aus Südeuropa kommt, ist das vielleicht
zu
nicht.
Nass oder zu nass
oder ja, zu frisch. Ja, genau. Und dann, was habe ich da für einen Gegner auch, ne? Also gerade beim Mannschaftssport hängt das ja noch an vielen, vielen anderen Faktoren. Ganz davon zu schweigen, dass der einzelne Spieler eben wirklich auch in dem Moment diese Leistung abrufen kann, die dann vielleicht die Mannschaft gewinnen lässt oder zumindest ein Unentschieden spielen lässt.
Was passiert, wenn der Erfolgsdruck, heißt Erfolgserwartung, der anderen zu groß wird? Was macht das mit dem Menschen?
Das kann zu einer Verunsicherung führen oder zu dem Gefühl, es ist ja nicht nur der Wille, der mich irgendwo hinbringt, sondern es ist ja die intrinsische Motivation. Und das heißt also, das muss von mir herauskommen,
aus
mir heraus.
Ich bin Füllkrug, ich will unbedingt ein Tor schießen, kommt aus mir raus.
Ja, genau. Und jetzt kommt da eben noch diese äußere Erwartung und das auch erfüllen zu wollen. Also wenn meinetwegen, meistens gibt es ja Motive, die dahinter stecken, ne? Dass ich auch, dass ich ein Leistungsmotiv habe, meinetwegen. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann ist der Fall oder der Sturz natürlich umso tiefer.
Da würde ich jetzt als Pragmatiker des Alltags sagen, naja, dann sollten wir doch einfach unsere Erfolgserwartung alle ein bisschen runterschrauben.
Ja.
Dann wird der Druck weniger.
Ja.
Das ist nämlich was, was ich in der Vorbereitung gemerkt habe, dass ich jetzt im Alter, wir sind beide 60, Erfolg völlig anders definiere als zum Beispiel mit 30 oder 40.
Ja, das ist interessant, weil das wollte ich dich tatsächlich fragen.
Ja.
Und zwar, was war, wenn du jetzt auf deine 60 Jahre Leben zurückguckst, was war in deinen Augen dein größter Erfolg?
Ich würde echt sagen, meine Familie.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja.
Also Familie im...
Warum? Also weil ich meine, da hast du ja nicht... doch, du hast natürlich was dazu getan. Aber.
Also wir sind 31 Jahre verheiratet. Und wir haben uns, und das haben wir hier ja auch schon öfter mal diskutiert, uns auch gemeinsam durch ganz schöne Täler geschleppt.
Ja.
Und wir sind dran geblieben, aneinander. Wir hatten ja auch... Es gab einige Tage, wo wir beide gesagt haben, ey komm,
reicht.
Was soll der Scheiß, warum tue ich mir das an? Wir sind dran geblieben, also dieses Ausdauer zeigen, diese Beharrlichkeit, dieses aneinander glauben ist für mich ein Erfolg, weil heute 31 Jahre nach unserer Hochzeit merke ich auch an den Resonanzen von anderen Menschen, die finden das gut. Die, ich will nicht sagen, die beneiden das, aber die gucken durchaus interessiert drauf. Gerade so die klassischen seriellen Monogamisten, die immer mal wieder hier 2-3 Jahre oder so eine Beziehung haben, die wünschen sich so eine tiefe Vertrautheit. Die sehen natürlich nur, oh guck mal, die sind so lange zusammen und scheinen ganz glücklich zu sein. Die sehen die Täler natürlich nicht. So, und das ist die Basis der Familie, sind wir, unser Zusammenhalt. Wenn unsere Kinder uns zum Beispiel als erwachsene Männer, die sie beide sind, der eine 19, der andere 30, wenn die sagen, wir kapieren jetzt eigentlich erst, was ihr da so alles getan habt.
Der eine
für
hat das
uns
neulich hier im Podcast gemacht, nämlich Paul.
Ja, genau. Das ist für mich Erfolg. Ja, das merkst du in dem Moment, wo du am Küchentisch sitzt und man schweigt sich an und grummelt sich an und das Kind guckt von links nach rechts und sagt, ach du Scheiße, schon wieder so dicke Luft. In dem Moment betrachtest du es überhaupt nicht als Erfolg. Aber ich habe was ganz Tolles gelesen.
Das ist schön, weil ich habe tatsächlich, darfst du gleich sagen, ich habe tatsächlich nämlich auch diesen Satz, mein Erfolg ist auch dein Erfolg oder dein Erfolg ist auch mein Erfolg.
Genau. Und das ist bei einer Familie ja... Naja, in unserem Fall ein Viereck.
Ich würde das sogar weiter aufmachen. Ich würde es jetzt gar nicht so auf die Familie nur beziehen, aber man kann ja schon sagen, du bist auch erfolgreich im Beruf. Und natürlich liegt das auch in deiner Persönlichkeit und in deiner Person begründet. Aber ich würde sagen, ich habe da auch einen nicht unwesentlichen Anteil
Absolut.
Dran. So. Und deswegen ist eben dein Erfolg auch mein Erfolg am Ende des Tages?
Ich stelle mir das wie so ein Quadrat vor. Mhm. Und dieses Quadrat hat 4 Punkte. Und diese 4 Punkte müssen alle stabil sein. Mhm. Wenn einer wackelt, können ihn die anderen 3 auffangen. Mhm. Wenn 2 von 4 wackelt, dann wird es schon instabil. Und wenn 3 wackeln, dann kommt es auf die eine Person an, die steht, dass sie quasi ihre Stabilität wieder weitervermittelt. Und diese Rollen sind austauschbar. Mhm. Was ich lange Zeit unterschätzt habe, ist zum Beispiel die Rolle unseres Jüngsten. Mhm. Der ist nicht nur Küken, sondern der hat eine ganz wichtige Funktion als, ich sag mal, als Kommunikator, als Connector. Ja. Das ist der Thomas Müller unserer Familie.
Ja.
Nein.
Ja.
Der redet mit allen und für den ist das Zusammenhalten der Herde wie so ein Hütehund so ein bisschen. Ja, ne? Und auch so Laune und er kocht und er umarmt im richtigen Moment. Mhm. Er ist ein unglaubliches Zusammenhaltstalent. Mhm. Ich glaube auch, dass er das natürlich auch in Genen hat, aber ein bisschen hat er das auch so von uns, von dir gelernt.
Ja, das vielleicht, ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß, jeder hat in der Familie eine bestimmte Rolle. Mhm. Und wenn du Paul jetzt fragen würdest, dann sagt er ja auch gerne mal, ich bin der Retter.
Ja,
so,
Paul.
Paul, mhm. Genau, weil der hat ja so unsere ganz schlimmen Tage, unsere tiefsten Täler auch sehr live mitbekommen.
Ja.
Und der Kleine ist natürlich so ein bisschen, der hat das auch noch mitbekommen, aber nicht mehr so doll. Also der hat da nochmal einen anderen Zugang und sucht sich halt. Und das finde ich so spannend, wenn man so auf Familienrollen guckt. Mhm. Also ich würde zum Beispiel bei mir sagen, das geht so ein bisschen in Pauls Richtung. Und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich die Älteste immer war in der mhm. Familie, dass ich so die Verantwortungsbewusste bin, ja. Jetzt, was meine Herkunftsfamilie angeht. Mhm. Ne? Weil da war ich auch sowas wie Paul, so ein Retter, so ein Ohr haben für meine Mutter, ein Ohr haben für meinen mhm. Vater, ein Ohr haben für meinen Kleinen jüngeren Bruder und so. Ne? Und also ich in der Herkunftsfamilie, ich rede jetzt nicht von unserer neuen Familie, wenn du so willst. Ne?
Was ich an uns beiden jetzt auch erst wieder in der Rückschau, das habe ich währenddessen auch gar nicht so kapiert, aber was für mich ein unglaublicher Erfolgsfaktor ist, wir beide haben nie übermäßig viel Wert auf Status gelegt.
Ja, das stimmt.
Ich war mal Chefredakteur und es gibt sicherlich Partner oder Partnerinnen, die sagen, ey, wir kriegen so tolle Einladungen, wir dürfen zum Bundespräsidenten oder ich weiß nicht, irgendwas, Ehrenkarten hier und sowas. Das war uns nie wichtig. Dickes Auto, fette Immobilie, ja klar, schicke Klamotten mögen wir alle, mhm. aber es war nie so, dass du mir zum Beispiel Druck gemacht hättest, du musst jetzt 1 Million nach Hause bringen mhm. oder sowas. Ja. Das entlastet. Mhm. Das ist so eine Erfolgserwartung, die wir nicht hatten. Wir müssen den Nachbarn zeigen, dass wir das dickste Auto haben mhm. und so Kram. Das finde ich unglaublich entspannend jetzt in der Rückschau. Mhm. Ich habe hier mal so ein paar Sachen aufgeschrieben und ich möchte wissen, was du dazu sagst.
Ja.
Also Erfolg für mich heute mit 60 bedeutet zum Beispiel, wenn die erwachsenen Kinder freiwillig und gern nach Hause kommen und offen mit ihren Eltern reden. Mhm. Also jetzt gar nicht mehr so von oben nach unten, so Vater, Mutter, Kind mäßig, mhm. sondern eher als Freunde, Partner. Mhm. Also dass dieser Rollenwechsel von groß zu klein zu Augenhöhe so gelungen ist.
Ja, jein, weil ich sehe das genauso wie du. Mhm. Ich merke aber an meinen Kindern, wenn ich sage, ich bin doch eure Freundin, also um das jetzt mal so, ja. habe ich es noch nie gesagt, aber dann würde ich immer zurückbekommen, nee, du bist unsere Mama, aber nicht unsere Freundin. Was sagen will, also dieses, du bleibst immer Kind. So,
völlig
und
klar.
In deiner Wahrnehmung, genauso wie ich auch immer auch noch mit 60 irgendwie immer noch Kind bin,
klar.
obwohl meine Eltern leben ja nicht mehr. Aber so oder war. Und dementsprechend ist es heute ein erwachsenes Unterhalten, also schon durchaus auf Augenhöhe.
Ja, aber das ist für mich, Entschuldigung, ganz kurz, das ist für mich der Erfolg. Wenn die erwachsenen Kinder gern und freiwillig nach Hause kommen und mit ihren Eltern offen kommunizieren, das ist für mich Erfolg.
Ja, genau. Und das erlebe ich genauso tatsächlich, weil wenn die Jungs kommen und da irgendwelche Fragen wegen ihrer Freundinnen haben oder so, die kommen ja manchmal zu mir und fragen dann bin ich immer, finde ich es auch immer ganz toll, dass sie das tun und dass ich ihnen so ein bisschen vielleicht eine weibliche Sicht erklären kann.
Ja, klar. Und vor allen Dingen auch in Abgrenzung zu Familien, wo das Eltern-Kinder-Verhältnis angespannter ist. Mhm. Die können Millionen und Abermillionen auf dem Konto haben, mhm. aber wenn sie mit ihren Kindern nicht im Gespräch sind, dann hilft dir dein Reichtum überhaupt nicht. Nee, du bist trotzdem unglücklich.
Ja.
Zweiter Punkt. Wenn ich keine großen materiellen Wünsche habe, die mich jetzt irgendwie so, boah, ich muss jetzt aber, ich muss mir das kaufen oder jenes. Mhm. Also das ist für mich auch Erfolg, eine Art von, ich sag mal, Anspruchslosigkeit.
Mhm.
Also ich lasse mich nicht mehr von äußeren, von Konsum zum Beispiel, treiben.
Ja, das weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch eine Frage des Alters ist.
Egal, also aber das ist für mich Erfolg.
Ja, das ist für dich Erfolg, genau.
Nächster Punkt. Wenn zwischen uns beiden keine größeren, unausgesprochenen Dämonen hin und her fliegen. Wir hatten das früher in unserer Beziehung häufig.
Mhm.
Und ich glaube, ich übertreibe nicht. Häufig, dass wir zum Teil tagelang so ein bisschen wortlos umeinander rumgeschlichen sind mit so unausgesprochenen Vorwürfen. Heute sind wir in der Lage, das viel, viel schneller beizulegen, weil wir, glaube ich, beide weniger rechthaberisch sind und wir das
verträglicher, im Alter
im wahrsten Sinne verträglich. Aber das ist für mich Erfolg. Das ist für mich ein Lebenserfolg.
Mhm.
Was habe ich denn noch? Auch ein Erfolg, finde ich, wenn ich morgen frei machen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ohne irgendwem verantwortlich zu sein. Das ist für mich beruflicher Erfolg.
Mhm.
Klar, wenn ich jetzt CEO von irgendeinem Unternehmen wäre und 18 Stunden am Tag arbeite, habe ich vielleicht ökonomischen oder Statuserfolg, aber ich habe keinen Freiheitserfolg.
Mhm. Ja.
Und dieser Freiheitsgewinn, entscheiden zu können, was ich tue, gelingt mir leider viel zu selten, aber das ist für mich auch Erfolg.
Mhm.
Was habe ich hier noch? Wenn ich Freund mit meiner inneren Stimme bin, das ist für mich auch ein Erfolg, ein Lebenserfolg. Diese innere Stimme, die immer irgendwas will, die einen antreibt, die sagt, tu dieses oder das solltest du lieber nicht oder so.
Mhm.
Wenn ich diese innere Stimme nicht mehr als inneren Kritiker oder Anheizer begreife, sondern als, naja, Ratgeber, als eine Stimme, die aber mich nicht gefangen hält, ist für mich auch Erfolg.
Mhm.
Und ich merke bei meinen Erfolgsdefinitionen, es hat ganz viel mit Unabhängigkeit zu tun.
Ja.
Es hat ganz viel mit Lassen zu tun.
Für mich hat es ganz viel auch mit Entwicklung zu tun.
Absolut.
Also, weil wenn ich jetzt, wenn ich so über Erfolg nachdenke, dann fällt mir dazu ein, eben in diesen schwierigen Zeiten, die wir hatten, wo ich sehr, sehr emotional war und auch sehr oft in irgendwelchen Tälern, in tiefen Tränentälern, dass ich gelernt habe, dieser schöne Satz, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Also weil ich gelernt habe, meine Gefühle zwar wahrzunehmen, aber sie nicht mehr so ernst zu nehmen im Sinne von, ich denke jetzt stundenlang darauf rum, warum ich jetzt gerade dieses Gefühl habe oder mich so und so fühle und ich lasse mich von ihnen, sie sind zwar ein wunderbarer Hinweisgeber, aber ich lasse mich nicht mehr ewig von ihnen leiten. Das gelingt mir nicht immer, muss man dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch lebenslanges Lernen, aber es gelingt mir immer besser und das ist für mich dann schon auch ein Erfolg, der aber natürlich auch verbunden ist, A, mit meiner Meditation zum Beispiel, also mit so Achtsamkeitssachen und B, natürlich auch in dieser Gelassenheit mehr und mehr anzukommen, hat, glaube ich, auch viel mit meinem zweiten Studium zu tun, nämlich so spät nochmal studiert zu haben und das durchgezogen zu haben.
Mhm.
Das hat eine Form, das war ja erfolgreich.
Mhm. Ja.
Ich habe es ja bestanden und alles und meinen Master und fertig. Und das hat aber natürlich auch wieder zu so einer Stabilität beigetragen. Und was ich merke jetzt auch im letzten Jahr zum Beispiel mit dem Buch, von dem ich natürlich auch hoffe, dass es Erfolg hat.
Achtung, Suse Schumacher, Waldcoaching.
Nein, das heißt nicht so. Das heißt die Psychologie des Waldes.
Aber ihr findet es bei Amazon unter Waldcoaching.
Oder Suse Schumacher ohne Haar in der Mitte.
Das hier war der Werbeblock.
Genau. Diese Erfahrung, ich kann da was durchziehen, ich mache das gut, hat unter anderem auch dazu geführt, dass ich im letzten Jahr, als ich das Buch geschrieben habe, im Gegensatz zu früheren Zeiten, auch wenn du das vielleicht anders empfunden hast, aber relativ entspannt war und relativ... Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Nein, doch, ich sehe das genauso.
Ja,
ich kann das nicht so zeigen.
Ja, natürlich, klar. Mhm.
Also für mich Erfolg im Alter ist zum Beispiel auch, dass ich immer weniger vergleiche.
Mhm.
Vergleiche im Sinne von
Aber das ist auch vielleicht die Weisheit des Alters.
Ich glaube, das ist alles die Weisheit des Alters. Mhm. Was ich auch von dir in den letzten Jahren gelernt habe, ist anderen Leuten, wenn ich es ehrlich meine, eine Anerkennung auszusprechen und zu sagen, hey, finde ich super, was du gemacht hast, was du gesagt hast, was auch immer.
Ja.
Früher hätte ich das immer so ein ganz klein bisschen relativiert, so von wegen, naja, da hätte man noch was besser machen können und eigentlich weiß ich es besser. Also mich selbst zu erhöhen. Heute kann ich andere Menschen viel, viel besser, noch nicht perfekt, aber viel, viel besser anerkennen. Das ist für mich persönlich ein Erfolgsfaktor, genauso.
Also es ist interessant, was du da so zusammengetragen hast, weil ich habe natürlich jetzt auch erstmal so in die größere, in den größeren Blick gehabt. So
na nämlich, dann hau raus.
Naja, Erfolg in der Gesellschaft. Ne? Ja. Also weil das ist ja durchaus auch ein Thema jetzt, meinetwegen mit der Fußballnationalmannschaft als ein Teil, aber auch erfolgreiche Integration, erfolgreiche Migration und so weiter. Und das, was mir dann kam, war dieser Begriff, beziehungsweise warum erlebe ich so viele Leute jetzt im Coaching, Klienten, Klientinnen, die zu mir kommen und die unglücklich sind mit sich selber, mit ihrem Leben, mit dem, was sie tun. So, und darüber habe ich nachgedacht. Und dann kam dieser Homo economicus, der ja auch eine reine Erfindung ist im Grunde, aber eben dieses Verhalten, da steckt ja ein ganz großer Leistungsgedanke hinter, ne? Erfolg zu haben durch Leistung, also produktiv zu sein, zielgerichtet, ich bin das Kapital selber und meine Fähigkeiten und so weiter. Und da bleibt natürlich auf der Strecke möglicherweise die Freizeit und der Alltag, nämlich genau diese Sachen, die du da gerade beschrieben hast, die halt auch wichtig sind fürs Leben, nämlich dieses Gefühl von Verbundenheit, Verbundenheit in der Familie, Verbundenheit in der sozialen Gruppe mit den Freunden oder so. Wenn ich so sehr leistungsgetrieben bin, was unsere Gesellschaft ja ist, so dann geht womöglich da was verloren, was dann wieder erstmal wiedergefunden werden muss. Und dann kann, das habe ich manchmal in Coachings, Menschen gar nicht mehr sehen, wie erfolgreich sie jetzt schon waren, weil sie sich eben nur, sie sich eben nur noch über ihre Arbeit oder über dieses Anerkennung durch Arbeit definieren.
Ich würde den Begriff des Homo economicus ein bisschen erweitern.
Ja.
So wie du ihn jetzt definiert hast, ist es die reine wirtschaftliche Ökonomie im Sinne von, Geld verdienen, Karriere, irgendwas, was messbar ist, was vergleichbar ist. Ich glaube aber, die Ökonomie eines Menschen geht weiter. Für ein gelingendes Leben oder Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit, brauchen wir auch noch eine andere Ökonomie. Mhm. Und es gibt ja durchaus Soziologen, Psychologen, Philosophinnen, die sagen, Ökonomie gibt es ja auch im sozialen Bereich. Ja, ich kann zwar in Geldwerten reich sein, aber in sozialen Werten arm.
Ja.
Das heißt aber, die Sozialökonomie funktioniert nicht. Und das, was du sagst, wie viele gelingende Beziehungen habe ich, wie viel Austausch habe ich, ist ja durchaus auch eine Form von Ökonomie, ist ja auch messbar.
Ja.
Ja, genauso zum Beispiel, wie ökologisch verträglich lebe ich mit dem Planeten. Also kann ich sagen, ich habe diesen Planeten ein Stückchen besser hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Was ich so als Leitschnur, Richtschnur für ein gelingendes Leben durchaus wichtig finde, kann man ja durchaus auch quantifizieren. Aber man kann auch soziale, psychologische, soziologische Faktoren quantifizieren. Insofern, dieser Ökonomikus-Begriff, der ist, glaube ich, lange überholt.
Ja, der ist auch überholt, aber er kam mir eben, weil es ja durchaus auch Studien gibt, wo Menschen, die ihren Selbstwert eben an finanziellen Erfolg oder davon sich abhängig machen, die leiden auch oder litten auch mehr unter Sorgen und Stress. So.
Ed Sheeran, den kennst du.
Den kenne ich.
Ein sehr bekannter Musiker.
Ja.
Der hat was sehr Schlaues gesagt. Der hat gesagt, die Erfolgsfixierung unserer Gesellschaft, das, was du gerade gesagt
hast. Dieser Leistungsgedanke.
Ist total Quatsch. Weil alles, was er vom Leben gelernt hat, hat er nicht aus Erfolgen gelernt. Hat er nicht aus seinen goldenen Schallplatten oder Millionen Spotify-Abrufen gelernt, sondern immer aus Misserfolgen. Das heißt, Lieder, die er meinetwegen komponiert hat, die nicht funktioniert haben, sind viel, viel lehrreicher, weil sie dir Anschauungsmaterial geben, wo du besser werden kannst und, und. Ja, das heißt, die
negative
Misserfolge.
Erfahrungen sind generell mehr, also haben mehr Lernpotenzial.
So, und er sagt, eigentlich müssten wir doch die Misserfolge umarmen, weil die machen uns besser. Ja, die lassen uns reflektieren, die lassen uns weitermachen, die lassen uns nochmal. Erfolg hat sowas, ach ja, jetzt ist auch gut, ne? Sowas Bremsendes eigentlich. Mhm. Ich hab's geschafft. Mhm. Ich brauche nicht mehr weitermachen. Und Ed Sheeran sagt, lass uns die Misserfolge.
Das wäre ja schön, aber das ist ja nicht so.
Völlig klar, aber deswegen zitiere ich ja den großen Staatsphilosophen Ed Sheeran, weil ich finde, für seine jungen Jahre hat er was kapiert. Und das sagt er auch auf der Bühne, das sagt er auch seinen überwiegend jugendlichen ZuhörerInnen oder Fans. Mhm. Und ich finde das toll, wenn Stars nicht immer nur sagen, ach komm, du musst nur lange genug trainieren und Diät machen und Yoga und sonst, dann wirst du auch erfolgreich. Mhm. Nein, guck dir mal deine Misserfolge an und lerne die zu umarmen.
Mhm. Bin ich voll bei ihm. Das ist ja letztendlich am Ende des Tages dieser Satz, Krise als Chance. Ne?
Also, ja.
Und das ist natürlich auch immer, wie weit, wenn du jetzt einen Misserfolg hattest, wie weit guckst du dir das an und wie attribuierst du auch, ne? Also sagst du, das ist jetzt mein Problem gewesen, also ich habe da versagt, ich habe nicht meine volle Leistung abgerufen, oder wie sagen Sportler immer, ich weiß nicht.
Ja, Leistung und, abgerufen finde ich super. Ne? Ja, und dann hat der Muskel zugemacht.
oder sage ich, naja, der Gegner war nun einfach besser oder der Gegner hat nicht fair gespielt oder sonst wie was. Und in dem Moment, wo ich es mir selber angucke und sage, ja, okay, das ist wirklich kein guter Song oder es war wirklich keine gute Leistung oder so, da bin ich ja schon in dem Gedanken auch, wie könnte ich es denn nächstes Mal vielleicht besser machen.
Hast du mal überlegt, inwieweit deine Vorstellungen von Erfolg auch von deinem Elternhaus, von deiner Erziehung geprägt sind?
Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Also das weiß ich jetzt nicht genau, habe ich jetzt mich auch gar nicht mehr belesen zu, aber ich glaube tatsächlich.
Nee, bei dir persönlich meine ich.
Ja, ja, bei mir persönlich spielt das eine große.
Was haben deine Eltern als Erfolg definiert?
Also bei meinen Eltern war es tatsächlich auch immer mehr dieses, ja, sozial. Also ich habe ja keinen Vater gehabt, der jetzt so auf Teufel komm raus, ich muss jetzt Karriere machen oder so.
Ja.
Der hat eine Karriere gemacht, weil er einfach auch ein guter Typ war, also irgendwie viel wusste und konnte, aber er hat ja nie irgendwo ganz vorne gestanden. Und ich glaube auch, also ich beobachte an mir selber, dass mir das fremd ist, da haben wir einen großen Unterschied, wir beide, glaube ich, dass mir das total fremd ist, dieses, ich stehe jetzt hier im Vordergrund, ich im Rampenlicht, ich mache jetzt und alle sehen mich und so, das ist mir ganz, ganz fremd. Und das habe ich aber, glaube ich, tatsächlich von meinen Eltern mit aufgesogen, so von wegen, sei mal lieber ein bisschen stiller und warte mal ab und guck erst mal und so.
Also ich kann mich nur erinnern, dass für meine Eltern beide Kriegsteilnehmer, also beide Anfang der 1920er Jahre geboren, beide auch schon lange verstorben, für die war Erfolg so gesellschaftliche Unauffälligkeit, also von den Nachbarn als normal betrachtet zu werden.
Und ein Haus und ein Auto so, und so weiter.
Und das genau ging damit einher. Also man war in einem gemeinsamen, ja, in diesem Wohlstandsaufstiegsdeutschland in den 60er, 70er, 80er Jahren unterwegs. Und das gehörte so im kollektiven Bewusstsein. Mein Vater war damals bei der Eisenbahn, bei der Bundesbahn. Das gehörte dazu. Mhm. Also dass irgendwann kam die Waschmaschine, irgendwann kam die Spülmaschine, irgendwann kam der Farbfernseher. Wir hatten zwar kein Auto, aber bei den anderen war so das nächstgrößere Auto. Mhm. Und das war die finanzielle Manifestation von Erfolg. Mhm. Und gleichzeitig, und das liegt, glaube ich, an diesem fürchterlichen niedersächsischen Calvinismus, es war nie gut genug. Mhm. Es war immer so, das ist schon ganz gut oder gar nicht so schlecht. Da war aber immer so ein kleines Aber dabei, so aber beim nächsten Mal oder wenn du dich noch ein bisschen mehr angestrengt hast. Also dieses dem Erfolg immer hinterher zu rennen, weil es am Ende etwas nicht zu fassendes ist. Der Erfolg ist immer noch ein Stück weiter. Mhm. Das hat mich Jahre, Jahrzehnte lang getrieben, zumal mein Vater sehr früh verstorben ist und ich dachte, ich muss da immer noch irgendwas beweisen.
Ja.
Und das habe ich wirklich auch dir zu verdanken, natürlich auch meinem, ich sag mal, im Alter sinkenden Testosteronspiegel, dass das ruhiger ist. Früher hätte ich mich immer mit anderen Männern verglichen, bei jedem Abendessen in der Kneipe oder so. Ich müsste dann der lauteste, der witzigste, der schlauste irgendwie was sein, was natürlich zum Teil auch dir gelegen todpeinlich war.
Ja.
Was ich heute verstehe, ich fand mich damals total cool.
Ja, ich weiß.
danke für dein liebevolles Verständnis.
Ich habe dazu ja auch immer wieder Kommentare gehört von anderen, die mir
das möchte ich jetzt gar nicht wissen.
Klopften. Aber egal, womit ich mich ja viel beschäftige, auch gerade wieder, ist so mit meinen Ahnen oder mit meiner Familiengeschichte.
Mhm.
Und ich stamme ja aus zwei Flüchtlingsfamilien, also die flüchten mussten. Und wo wir kommen jetzt irgendwo hin, bauen wieder alles auf und dann wird schon alles wieder und so. Das ist ja nicht so gewesen, also nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern das war ja eher so, wie ich mir das heutzutage vorstelle, wenn Migranten hierher kommen, die will hier erstmal keiner haben, weil alle irgendwie sagen, wo sollen hier noch, hier ist kein Platz mehr oder so.
Ja,
ne?
ja.
Das heißt, in meiner Familie war es, glaube ich, auf der einen Seite schon die Leistung, so von wegen, ich leiste was, also insofern bin ich unauffällig.
Mhm.
Und gleichzeitig bin ich aber auch nicht so laut, dass irgendwer an mir Anstoß nehmen könnte. Also es ist auch so eine Anpassungsstrategie.
Unauffälligkeit.
Ja, Unauffälligkeit, so eine Anpassungsstrategie. Um zu überleben, um eine Familie wieder in ein Heim, wieder in Möbel, in weiß ich nicht, zu bringen.
Mhm. So, ne? Bevor ich dir eine Killerfrage zum Abschluss stelle, ich habe noch was gefunden, was ich zu Tränen rührend, romantisch und großartig finde. Und zwar, ich weiß nicht, von wem es ist, wenn du die Person bist, die du dir in deinen allerdunkelsten Momenten an deiner Seite gewünscht hättest, dann bist du erfolgreich im Sinne von, dann hast du in deinem Leben Erfolg gehabt. Heißt, du hast eine ganz tiefe Krise, keine Ahnung, Trennung oder sowas.
Ja.
Und bist alleine, fühlst dich alleine und wünschst dir dann einen Menschen an deiner Seite, der irgendetwas tut, der dir gut zuredet oder der nur einen Tee kocht oder eine Decke überlegt oder dir zuhört oder so.
Mhm.
Wenn du selbst dieser Mensch bist, den du dir damals gewünscht hättest in dieser Krise, dann hast du ein erfolgreiches Leben geführt. Das finde ich eine ganz, ganz bezaubernde Formulierung, die mir auch ganz viel so Denkfutter gibt. Weil ich mir überlege, ja, was habe ich in diesen Zeiten eigentlich gebraucht und wäre ich das heute? Und was fehlt mir dabei? Das hat auch ganz viel mit Kinder erziehen, miteinander reden, zuhören und so zu tun.
Ja, ich habe gerade andersrum gedacht. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich irgendwann in meiner tiefsten Krise, in einer meiner tiefsten Krisen ja durch den Wald gelaufen bin. So ist ja dieses Buch letztendlich am Ende des Tages auch entstanden, also mein Buch. Und dass ich irgendwann wusste, okay, ich kann mich im Prinzip auf nichts verlassen in meinem Leben, weil es kann morgen alles wieder anders sein. Aber auf eine Person kann ich mich verlassen und das bin ich selber.
Aber dann hast du diesen Zustand ja schon fast erreicht. Dann bist du ja schon deine eigene Freundin.
Also ich weiß, dass ich diesen Gedanken damals und zwar, aber auch, ich musste erst durch dieses Tal meinen Widerstand quasi gegen dieses, ich will das jetzt nicht, ich will nicht traurig sein, ich will diese Krise nicht und so weiter und so fort, also diese meine Blockaden da überwinden. Und ich weiß noch, ich bin ja stundenlang immer wieder mit diesem Wort loslassen und ich habe es gesungen und so weiter, also mir das wirklich vorgestellt, das alles loszulassen.
Ja.
Dann bist du im ersten Moment total, oder war ich total pur, ja, also ich war total offen, nackt, sonst wie. Und im zweiten Moment, aber ich war ja immer noch da. So.
Aber das zeigt natürlich, das ist ja auch eine Form von Erfolg. Ne? Also dieses sich selbst vergewissern.
Ja.
Und zu sagen so, ich bin mir selbst genug.
Ja.
Oder ich reiche, ich genüge.
Ja.
Ich weiß aus gelegentlichen Gesprächen mit dir, du musst natürlich diskret sein, was deine Klientinnen angeht. Aber dieses, ich bin mir selber fremd oder ich komme mit mir selber nicht klar. Das ist ja ganz häufig ein Thema,
ja,
weil ich bin mit mir selber nicht zufrieden.
Mhm.
Und in diesem Moment, wo du sagst, so alles losgelassen und du bist auf dein nacktes Ich reduziert und bist trotzdem nicht allein und bist trotzdem okay mit dir. Das ist ja, ich finde das einen großartigen Zustand.
Ja, ist es auch. Aber das ist eben nichts, was man mal eben so mit drei Schritten macht,
schon klar.
Sondern das ist, da war davor wirklich ein tiefes Tal der Tränen und der Trauer und der was auch immer. Also, ne? Also es war ein Prozess.
Es war hart erarbeitet.
Ja, es war am Ende hart erarbeitet. Ja.
Von dir kenne ich.
Ich hätte jetzt auch gar nicht gesagt, dass das jetzt mein Erfolg ist oder so. Aber
ich
interessant.
Ich würde es aber so definieren. Du hast mir mal irgendwann eine ganz einfache, aber sehr effektive Übung beigebracht, vor dem Schlafen. Also wenn man schon im Bett liegt, sich einfach nochmal ganz kurz zu überlegen, was waren die drei schönen Momente, kann man auch sagen, die kleinen Erfolge des heutigen Tages. Worauf kann ich stolz sein? Was habe ich gut gemacht?
Bin ich dankbar. Ja.
Wofür bin ich dankbar? Was wäre das heute? Wir sind am Mittwoch, am Nachmittag. Was würdest du für den heutigen oder für die letzten ein, zwei Tage sagen?
Oh Gott, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar dafür, dass ich, glaube ich, heute einem meiner Klienten wieder einen guten Anstoß gegeben habe.
Ja.
Auch wieder ein Stückchen mehr verstanden habe. Also das ist ja beim Coaching so, dass ich stelle mir immer so ein weißes Blatt Papier vor, weil diese andere Person ja eine andere Art hat, auf die Welt zu gucken als ich. Und ich möchte immer gerne, oder um das Problem erstmal zu verstehen, brauche ich immer so einen Eindruck, wie sieht der die Welt oder wie sieht sie die Welt eigentlich? Wie guckt sie darauf? Was sind so ihre Stärken? Wo hapert's oder was gibt's so an
Vergangenheit? Also du würdest sagen,
also
ich
glaube,
habe gut gearbeitet.
Ich habe heute gut gearbeitet. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, wofür ich sehr, sehr dankbar bin heute Abend oder sein könnte, ja.
Bei mir ist es tatsächlich das wirklich glücklich machende Gefühl, dass ich aus meiner Gehetztheit, die mich lange, lange begleitet hat, so immer wieder Ausbrüche finde. Ich war zum Beispiel am Dienstagabend sehr, sehr spät, erst 23 Uhr begann die Aufzeichnung bei Markus Lanz. Und da war unter anderem Ewald Lienen, ein legendärer deutscher Fußballer und Trainer. Und Ewald Lienen, ich habe ihn noch nie getroffen. Und irgendwie kamen wir so ins Quatschen nach der Sendung und Ewald Lienen sagte, sollen wir nicht morgen zusammen frühstücken, weil wir waren im selben Hamburger Hotel. Früher hätte ich gesagt, nee, ich muss nach Hause, ich muss mit meiner Frau Podcast, ich muss aber schreiben, ich habe noch so viel auf dem Zettel, andermal. Diesmal habe ich gesagt, komm, scheißegal, ich habe mich nicht so eng getaktet, dass ich jetzt unbedingt den frühen Zug erwischen musste, sondern ich hatte Zeit, mit Ewald Lienen noch zu frühstücken. Und wir haben auch über Gott und die Welt geredet. Das war für mich Erfolg, so ein Entspannungserfolg. Zweiter Erfolg geht in die gleiche Richtung. Unser kleiner Sohn wollte heute was angeschraubt haben in seinem Zimmer.
Ja.
Früher hätte ich gesagt, ach, das machen wir am Wochenende oder später. Und dann hätte er irgendwann die Geduld verloren, hätte selber gemacht, es wäre krumm und schief geworden. So haben wir, ich hatte wieder Zeit. Zeit zu haben ist für mich ein unglaublich glücklich und machender und zufriedenstellender Faktor. Und das dritte ist, ich gehe am Freitag zur Magen- und Darmspiegelung. Und das ist nicht so, dass man das jetzt gerne macht. Aber ich freue mich, dass ich diesen Termin gemacht habe, dass ich auch dieses blöde Abführzeug saufen muss, mit dem man da.
Darauf freust du dich?
Ich freue mich nicht darauf, weil ich das jetzt genieße, aber ich freue mich, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin und es nicht prokrastiniert habe, weil, ach komm, das reicht auch noch im Herbst oder nächstes Jahr oder irgendwann, sondern es ist jetzt dringend mal wieder an der Zeit. Ich habe diesen Termin gemacht, ich sage ihn nicht ab mit irgendwelchen blöden Ausreden, sondern ich ziehe das durch.
Ja.
Auch das ist für mich, selbst wenn es unangenehm ist, aber ich mache das, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Ganz kurzer pädagogischer Hinweis, Jungs, gerade Jungs, aber auch Mädels natürlich, hey, Darmspiegelung, ich glaube ab dem 45. oder 50. Lebensjahr übernimmt's die Kasse, kein Problem, geht da gelegentlich mal hin, weil da macht Vorsorge wirklich Sinn, man kann sehr früh irgendwelche Polypen oder sonst was feststellen. Also selbst Negatives kann ein Erfolgserlebnis sein, weil ich was bewältigt habe.
Weißt du, was mir gerade dazu noch einfällt, weil du sagtest, du bist später erst aus Hamburg, heute bist du ja nach Hause gekommen. Und ich habe, als ich nach Hause kam vorhin vom Coaching und dachte so, der ist ja noch gar nicht da, da dachte ich, Halleluja, Gott sei Dank hat er ausgeschlafen. Dann hat er sich wahrscheinlich gesagt, jetzt schlafe ich aus, weil es so spät, und nehme einen späteren Zug. Und das fand ich einfach richtig, richtig gut. Da habe ich mich darüber gefreut.
Ja, das war unsere kleine Sendung.
Erfolgsgeschichte.
Zum Thema Erfolg. Was ist das eigentlich für uns? Vielleicht habt ihr ein bisschen was mitgenommen. Am Montag wieder mit Paul und mir die Familienpackung.
Das witzige, wirre und wichtige
für die
dann
Woche.
Dann wissen wir schon, ob wir mit der deutschen Mannschaft wieder eine Runde weiter sind.
Dein Tipp, Deutschland-Dänemark?
2-1.
2-1. Ja, irgend sowas würde ich auch, ich war ja, die Dänen sind mir ja immer ein bisschen unheimlich, ne?
Ja, das stimmt.
Die
sind ein guter Gegner.
Ja, die sind auch so Schlitzohren, ne? Mhm. Und man hat es an den Schweizern gesehen. Ich finde, 2-1 ist jetzt nicht unbedingt ein brillant mutiger Tipp, aber durchaus.
Und wie heißt der Torhüter der Dänen mit Vornamen?
Ich weiß nur, dass er mit Nachnamen Schmeichel heißt und der Sohn vom alten Peter Schmeichel ist. Und der Sohn heißt Sohn Schmeichel.
Ja, Sohn Schmeichel.
Schmeichelsohn. Gut, ihr Lieben, wir wünschen
der deutschen Nationalmannschaft viel Erfolg und euch da draußen sowieso. Und wir hören uns wieder am Montag.
Und tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. Folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.